2. Timotheus Kapitel 1, Vers 13. Und ich werde dann lesen bis Kapitel 2, Vers 7. Es ist ein relativ kurzer Abschnitt der Schrift, aber passt gut auf Gottes Wort. Aus 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 13. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag, und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Jetzt Kapitel 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Trübsalen, als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, es sei denn, er habe gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Lasst uns zu dem Herrn gehen im Gebet. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir noch einmal, dass wir kommen dürfen und dein Wort anschauen können. Hilf uns, es richtig zu studieren. Hilf uns, es nicht nur zu studieren, damit wir schlauer werden, sondern es zu studieren, damit wir verstehen, dass wir Christus nachfolgen können, dass wir ihm dienen können, dass wir ihn verehren können in unserem Leben. Vater, wir erheben deinen Namen und alles, was wir tun, in allem, was wir tun. Wir beten dies im wunderbaren, heiligen Namen von Jesus. Amen. Ich habe vergessen, euch zu sagen, ich habe heute Morgen aus der New King James Version gelesen. Ich habe 4 Worte wieder für die Kinder, auf die sie besonders Acht geben sollen. Erwachsene, ihr dürft es natürlich auch machen, aber 4 Worte, die ich möchte, dass die Kinder heute Morgen sich merken. Das erste Wort ist stark. Wie eine Person, die stark ist und nicht schwach, stark. Das zweite Wort ist Gnade. Wir reden viel über Gottes Gnade, die uns gegeben wurde. Also hört auf das Wort Gnade. Das dritte Wort, das ich möchte, dass ihr zuhört, ist treu. Letzte Woche war ein Wort Glaube und im Englischen ist es, hängen die beiden Worte zusammen, hören die sich ähnlich an. Also treu. Und das letzte Wort, auf das ihr immer hören solltet in der Predigt, ist Jesus. Hört auf Jesus heute. Es gab mal einen Mann, vielleicht habt ihr die Geschichte von ihm gehört. Sein Name war Jack LaLanne. Die, die in meinem Alter sind, ihr wisst sicher, wer Jack LaLanne war. Er ist aufgewachsen als, was wir vielleicht nennen würden, ein Schwächling, aber der irgendwie so 150 Kilo wog. Ich weiß nicht, wie sich das für euch anhört. Es war ungefähr so ein Mann. Oh, andersrum. Also, er war so ein Schwächling, der nur irgendwie 40, 50 Kilo gewogen hat. Also ist wirklich so ein ganz dünner Schwächling. Er war ein Fastfood-Junkie, das heißt, er hat ganz viel Fastfood gegessen, McDonald's und so. Und das war ja, in der Zeit, bevor es McDonald's gab. Aber er hat trotzdem Fast Food geliebt. Er war ein Zuckersüchtiger. Er hat ganz viele Kuchen und süße Sachen gegessen. Er hat aber aufgehört, all diese Sachen zu essen. Er hat seine Essgewohnheiten geändert und hat sich ein Sportprogramm angewöhnt. 1936, also vor 85 Jahren, da war er jetzt 21 Jahre alt und er hat ein Fitnessstudio geöffnet. Und seitdem ist daraus ein Multimillionen-Dollar schweres Imperium hat sich darauf aufgebaut. Da geht es um Fitness, um Bewegung, um Ernährung. Vielleicht hat jemand von euch sogar so ein Jack LaLanne Entsafter. Also ihr könnt eine Karotte reinstecken und dann wird es den Saft aus der Karotte rausholen und die ganzen festen Sachen zurücklassen. Einmal hat Jack LaLanne mehr als 1000 Liegestützen in 23 Minuten gemacht. Er hat ganz exotische Veranstaltungen gemacht, meistens an seinen Geburtstagen. Als er 61 Jahre alt wurde, 1974, da ist er die Länge von der Golden Gate Bridge entlang geschwommen, also so 1,5 Kilometer. Und er ist unter Wasser geschwommen und er war mit Handschellen gefesselt. Und während er so gefangen war, dann hat er hinter sich sogar noch ein Boot hinter sich hergezogen, das 500 Kilo wog. 1980, dann mit 66 Jahren, da war er in Nord Miami in Florida und da hat er 10 Boote an sich dran gebunden. Die haben 77 Leute waren dort drin und er hat sie auch wieder 1,6 Kilometer weit gezogen. In weniger als einer Stunde. Ein berühmter Spruch von Jack LaLanne war: Ich würde es hassen zu sterben, weil es mein Image ruinieren würde, mein Ansehen ruinieren würde. Jack LaLanne ist natürlich nicht gestorben, hat er gesagt. Ich glaube, er meint, er ist gestorben. Aber er war ein sehr starker Mann. Er hat ein Leben geführt, ein Lebensstil, der ihm geholfen hat, stark zu sein. Heute in unserem Abschnitt fordert Paulus Timotheus auf, stark zu sein in der Gnade Jesu Christi. 2 Vers 1. Dies folgt direkt auf die Beschreibung der guten Taten in Kapitel 1, die Onesiphorus gemacht hat, während er ihn in Rom besucht hat. Es folgt auch nach der Beschreibung von einigen Männern, die wir dort gelesen haben in Kapitel 1, die sich abgewandt haben. Aber wenn ihr es euch in Erinnerung ruft, was Paulus in diesem Abschnitt gesagt hat, er hat gesagt, er soll festhalten an der Lehre, die er von Paulus selbst erhalten hatte. Also wenn wir heute auf diesen Abschnitt schauen, dann ist der erste Punkt, den ich anschauen möchte, aus 2. Timotheus 2, Vers 1, und er sagt, dass ein an Christus Glaubender stark sein soll in der Gnade Christi. Ein an Christus Gläubiger soll stark sein in der Gnade Christi. In gewisser Weise ist es irgendwie wie ein Oxymoron, also ein Gegenteil in sich. Die Gnade wird uns gegeben, nicht weil wir schwach sind, sondern sie wird uns gegeben, weil wir schwach sind. Wir brauchen Gottes Gnade für alle Dinge. Wir brauchen Gottes Gnade für die Erlösung. Ohne diese Gnade hätten wir keine Erlösung. In Römer 5, und ich werde jetzt ein paar Mal hier auf Römer 5 Bezug nehmen, in Römer 5 redet Paulus oft über die Gnade Gottes. In Vers 1 und 2 sagt er, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nachdem Paulus hier die letzten zwei Kapitel im Römerbrief über die Rechtfertigung aus Glauben gesprochen hat, sagt uns Paulus, dass wir Frieden mit Gott haben und dass wir nun Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und in der wir uns freuen und in der wir hoffen, eine Hoffnung haben auf die Herrlichkeit Gottes. In der Gnade Gottes stehen zu können, setzt voraus, dass wir einen sicheren Stand, ein festes Fundament haben. Und dieses Fundament ist die Gnade Gottes. Später in Römer 5 sagt er in Vers 15, denn wenn durch die Übertretung des einen, also von Adam, die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen Jesus Christus ist, zu den vielen überströmend geworden. Es ist Gottes Gnade, die die Sünde Adams überwunden hat. Der Westminster Kurze Katechismus, Frage 16, sagt, es weist darauf hin, dass die Sünde von Adam die gesamte Menschheit, die von ihm durch die gewöhnliche Zeugung abstammt, in einen Zustand der Sünde und des Elends gebracht hat. Es gibt nur einen Menschen, der nicht von ihm durch gewöhnliche Zeugung abstammt. Und das ist Jesus. Jesus ist deswegen der Einzige, der keinen Zustand der Sünde und des Elends geerbt hat. 1. Korinther 15, Vers 21 sagt, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Bis 22. Wir überwinden den Sündenlohn nicht durch unsere eigene Kraft, durch unsere eigenen Werke oder unser eigenes Verlangen. Wir überwinden die Strafe für die Sünde nur durch Gottes Gnade. Römer 5, Vers 17 sagt es Paulus nochmal auf andere Art. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Das, was also in 1. Korinther 15, Vers 21 gesagt wurde, ist dasselbe, was Paulus auch hier sagt in Römer 5, Vers 17. Der neue Adam, Jesus, ermöglicht es uns, eine Fülle von Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit zu empfangen. Gott erklärt uns wegen Jesus für gerecht und rechtschaffen. Später in Römer 5 spricht Paulus nochmal darüber, was die Sünde in die Welt gebracht hat. Und er schließt das Kapitel ab mit Vers 20, 21. Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmt würde. Wo aber die Sünde überströmt geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Gnade, auf der wir stehen können. Es ist die Gnade, die uns aus unserer Sünde herausnimmt, die uns ermöglicht, die uns vom Tod in unseren Sünden zum Leben in Christus führt, die uns ermöglicht, Frieden mit Gott zu haben. Der zweite Punkt, der sich in 2. Timotheus 2, Vers 2 findet, ist, dass die Wahrheit des Wortes Gottes an treue Menschen weitergegeben werden soll. Die Lehre des Gotteswortes soll auch den Gläubigen weitergegeben werden. Es soll natürlich auch gläubigen Frauen weitergegeben werden. Wir reden heute viel von treuen Männern. Paulus hat schon geredet von der Großmutter von Timotheus, von Lois und seiner Mutter, die Timotheus dieses Wort weitergegeben haben. Das ist in dem anderen Teil von 2. Timotheus 1, den ich nicht gelesen habe. Frauen sind nicht ausgeschlossen. Ihr habt jetzt hier keine Möglichkeit, einfach zu sagen, nee, das gilt ja nicht für uns, sondern nur für Männer. Das geht auch natürlich auch die Frauen an. Aber in dieser besonderen Situation spricht Paulus jetzt zu Timotheus über die Weitergabe von Gottes Wahrheit an treue Männer. Es ist zu einfach für Männer, sich in ihrem Leben zu beschäftigen, sich um ihre Karriere zu sorgen. Aber Männer sind dazu berufen, treu zu sein. Männer können zu sehr damit beschäftigt sein, irgendwie die Tabellen von ihrem Lieblingssportteam zu verfolgen oder den nächsten Familienurlaub zu planen. Sie können zu beschäftigt damit sein, sich von anderen zu entfernen, in ihr isoliertes Zimmer zurückzuziehen, ohne mit Frauen und Kindern zu kommunizieren. Der Ruf an die Männer ist, treu zu sein. Sprüche 6, Vers 20 sagt, ich glaube, es ist 26. Nee, es ist auf jeden Fall nicht der Vers, den er da zitiert hat. Die meisten Menschen verkünden, dass sie gut sind, aber wer wird einen treuen Mann finden? Paulus sagt uns in Galater 5, Vers 22 so eine Liste von 10 Dingen, die Männer tun sollen, die die Frucht des Geistes sind. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann bist du dazu berufen, treu zu sein. Treue gehört in Galater 5 eben auch zu dieser Frucht des Geistes. In 1. Korinther 4, Vers 16, da hat Paulus schon mal etwas gesagt, 1. Korinther 4, Vers 16. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist dem Herrn. Der wird euch an meine Wege erinnern, die in Christus sind, wie ich überall in jeder Versammlung lehre. Jeder Mann hier sollte treu sein wollen. Jeder sollte hier in dieser Gemeinde, sollte jeder Mann anstreben, ein treuer Mann zu sein. Paulus hat den Timotheus hier so beschrieben. Passt bitte drauf auf. Ich habe nicht gesagt, dass ihr eine Fassade aufsetzen sollt. Also etwas Falsches vor euch stellen sollt, irgendwie religiöse Worte sagen sollt oder euch verstellen sollt, damit andere denken, dass ihr treu seid. Ihr sollt treu sein. Andere sollen eure Treue sehen. Nicht, weil ihr es zur Schau stellt vor anderen, sondern weil sie anderen gar nicht anders können, als zu sehen, dass ihr treu seid. In dem Abschnitt hier im 1. Korintherbrief sagt Paulus, ahmt mich nach. Paulus weiß, dass er ein Sünder ist. Paulus weiß, dass er nicht perfekt ist. Aber Paulus weiß auch, dass er Gott treu ist und dass andere Christus nachfolgen müssen. Im Dezember 2000, gab es ein Flugzeug, das von London nach Nairobi in Kenia fliegen sollte. Da war ein Verrückter an Bord, der versuchte, das Flugzeug zu übernehmen. Er rannte durch die erste Klasse ins Cockpit und dann hat er angefangen, mit der Flugbesatzung zu kämpfen, mit der Crew. Ein paar Männer, die aus Sumter, South Carolina waren, die waren in dem Flugzeug auf dem Weg zu einer Missionsreise nach Uganda. Die saßen in der ersten Klasse. Die sind zum Cockpit gerannt, um der Besatzung zu helfen. Das Flugzeug war schon im Sturzflug, war außer Kontrolle. Einer der Männer aus dieser Gruppe war wahrscheinlich der Einzige, der in dem Flugzeug war, der ihn holen konnte. Der ist über 2 Meter groß. Für euch, die ihr halt hier in diesem metrischen System, nicht im imperialen System denkt. Er war ein Basketballspieler in einem der größten Universitäten in Clemson. Er konnte um diesen Verrückten herumgreifen und ihn aus dem Cockpit rausziehen. Und mit dem anderen aus Sumter und mit ein paar anderen Fahrgästen konnten sie ihn dann aus dem Cockpit rausziehen und mit Nylonschnüren fesseln. Die Piloten konnten das Flugzeug wieder auffangen und 2 Stunden später ungefähr sicher in Nairobi landen. Ein paar Jahre nach diesem Vorfall, da wurden wir Mitglieder von der gleichen Kirche wie diese beiden Männer. Wir wussten das damals nicht, dass die dort waren, oder wir haben die nicht gekannt. Einer ist ein Ältester dort in der Gemeinde, der Clemson-Basketballspieler, der Große, der 2 Meter Riese, der starb an Krebs vor ein paar Jahren. Er war noch ein junger Mann eigentlich, war 47 Jahre alt. Als er wenige Wochen vor seinem Tod stand, da kam eine von seinen Töchtern zu ihm, die so im College-Alter war, also angefangen hat zu studieren. Sie ist auf sein Bett gesprungen und hat gesagt, Papa, was für eine Art von Mann soll ich denn heiraten? Seine Antwort war nicht, heirate einen Christen. Oder heirate einen Mann, der dich irgendwie finanziell gut versorgen kann. Seine Antwort war, heirate einen Mann, der hart hinter Christus herläuft. Für euch Männer hier. Das ist die Art von Mann, die eure Töchter heiraten sollen. Für euch Eltern hier, das ist die Art von Mann, die ihr aufziehen müsst in eurem Zuhause. Einer, der hart hinter Christus herläuft. Für euch jungen Männer, für euch Kinder, das ist die Art von Mann, die ihr sein müsst. Ihr müsst die Art von Mann sein, die hart hinter Christus herrennt. Danach solltet ihr streben. Vielleicht ein paar von euch Männern hier, ihr wart vielleicht nicht diese Art von treuem Mann, der sich verpflichtet hat, Jesus zu folgen, seine Familie so zu führen, wie er es sollte. Oder vielleicht seid ihr Single, vielleicht seid ihr nicht verheiratet und habt trotzdem aber nicht die Art gelebt, wie die Gott ehrt. Paulus hat eine gute Antwort darauf. Und das sagt er in 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 13. Da sagt er, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Vielleicht sind ein paar von euch so wie dieser Mann. Vielleicht ist es die Art von Mensch, die ihr wart. Aber ihr habt diese Möglichkeit, heute hart hinter Christus herzurennen. Mit voller Kraft. Egal, was ihr für Fehler gemacht habt. Egal, wie der Zustand war, aus dem ihr rausgerufen wurde. Jesus kann diesen Zustand verändern. Paulus war ein Mörder von Christen. Ein selbsternannter Gotteslästerer. Aber Gott hat sein Herz verändert. Und jetzt stand er hier im Dienst. Ich kenne kein einziges persönliches Leben, das perfekt ist. Aber Gott kann dich nehmen, wenn du ihm treu bist, wenn du auf der Gnade stehst, die Gott dir gegeben hat. Dann wird es dir möglich sein, so ein Mann zu sein, der seine Familie gut führt. Dann wirst du die Art von Frau sein, die jeden Tag mit Christus läuft und die ihm dient und ihn ehrt. Und es wird dir helfen, die richtigen Prioritäten in deinem Leben zu setzen, sodass du hart hinter ihm herläufst. Das bringt mich jetzt zu meinem dritten Punkt, der auch in 2. Timotheus Kapitel 2 gefunden wird, Vers 2. Treue Männer sind dazu berufen, andere zu lehren. treue Männer müssen andere Männer lehren oder andere lehren. In Exodus Kapitel 4, 2. Mose 4, hat Gott, nachdem Gott Mose berufen hat dort, führen Gott und Mose einen Dialog. Und Mose gibt jede mögliche Ausrede, die ihm einfällt, damit er das Volk Israel nicht führen muss. Und so ganz mal unter uns, das hört sich nach vielen Männern an, die sagen, ich kann nicht diese Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht in eine besondere Position kommen. Lassen uns Ausreden einfallen. Mein Zeh tut weh, mein Finger tut weh, mein Daumen. Aber Gott sagt Mose zweimal, dass er ihn lehren wird. In Exodus 4, Vers 12 sagt er, so geh nun hin und ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du reden sollst. Und dann Vers 15 sagt er noch, da sagt er über Aaron, jetzt sprich du zu ihm und leg die Worte in seinen Mund und ich werde mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und dich lehren, was du tun sollst. Wenn du dir nicht sicher bist, was du lehren sollst, dann geh zu Gott und frage ihn. Geh zu seinem Wort und schau nach, was er möchte, dass du sagst. Viele Eltern hier kennen den Vers aus Deuteronomium, Kapitel 6, 5. Mose 6, in Vers 4. Höre Israel, der Herr unser Gott ist dein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deinen Tore schreiben. Als Eltern sind wir aufgerufen, unsere Kinder unsere Kinder zu unterrichten. Wir müssen sie unterrichten über die Dinge Gottes. Wir müssen ihnen beibringen, Gott zu lieben. Viele Eltern, vor allem in den Staaten, entscheiden sich für Homeschooling. Der Schwerpunkt von dieser Erziehung soll darin bestehen, den Kindern beizubringen, Gott zu kennen, zu erkennen. Wenn ihr eure Kinder auf eine christliche oder eine öffentliche Schule schickt, dann seid ihr als Eltern immer noch dafür verantwortlich, eure Kinder über Gott zu unterrichten und sie zu lehren, ihn zu lieben. Überlasst es nicht anderen Menschen, die Hauptrolle zu übernehmen. Ihr habt die Hauptrolle in der Erziehung eurer Kinder. Andere können dazu helfen, natürlich. Und als die Kirche hier in der CFC haben wir natürlich auch eine Verpflichtung, den Eltern bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu helfen. Aber die Primäre, die Jüngerschaft, die Primäre, die muss zu Hause stattfinden. Und Väter, ihr seid diejenigen, die letztlich für diese Jüngerschaft verantwortlich sind. Der Vater, der mag vielleicht lange Arbeitstage haben, vielleicht sogar lange TDYs, wie das heißt bei der Imam der Armee, lange Geschäftsreisen, aber der Vater muss trotzdem die Hauptverantwortung für die Erziehung zu Hause übernehmen. Diese Rolle ist von dem Vater. Das Lehren von treuen Männern beschränkt sich nicht auf das Unterrichten der Kinder. In 1. Timotheus 3, Vers 2 ist eine der Hauptfähigkeiten, die ein Ältester braucht, dass er lehrfähig ist. Wir haben vor zwei Wochen haben wir Älteste hier in der Gemeinde gewählt und ordiniert. Und was ist eine von den Dingen, die diese tun können müssen? Das heißt nicht, dass andere Männer es nicht tun können müssen. Aber sie müssen lehrfähig sein. Diese Abschnitt in 1. Timotheus 3, Vers 2 sagt nicht, dass er alle griechischen und hebräischen Wurzeln der Bibelwörter kennen muss. Das heißt nicht, dass er jede Wahrheit der Schrift kennen muss, aber diese treuen Männer, die sind die, die in der Lage sind, die Wahrheiten der Schriften zu verdauen und dann in der Lage sind, sie zu nehmen, an andere weiterzugeben. Deshalb bedeutet, dass ein treuer Mann ein Jünger sein muss, der selbst dafür sich kümmert, dass er ein treuer Diener ist und Gottes Wort in seinem Leben aufnimmt. Im Missionsbefehl in Matthäus 28 sagt Jesus uns, dass wir alle Völker zu Jüngern machen sollen, und dann sagt er uns wie, indem er sie lehrt, alles zu beachten, was ich euch geboten habe. Das Lehramt der Kirche ist von entscheidender Bedeutung, weil es der Mechanismus ist, der normalerweise zur Bekehrung von Seelen eingesetzt wird. Paulus erinnert uns in Römer 10, Vers 17 daran, dass der Glaube aus dem Hören kommt, und das Hören, das ist ein Hören auf das Wort Gottes. Ich stelle mir es so vor heute, in dieser Gemeinde hat jeder Mann einen Beruf oder war in der Vergangenheit angestellt, vielleicht seid ihr schon in Rente, aber jeder Mann hat irgendwie eine Arbeit, und jeder Mann und jede Frau die einen Job hatten, die haben dafür Ausbildung und Lehre bekommen, um den Beruf ausüben zu können. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Nachfolge. Jeder von uns muss ausgebildet werden. Jeder von uns braucht Ausbilder. In der Kirche brauchen wir treue Männer, die andere lehren, die Wahrheiten von Christus lehren, damit die nächste Generation in der Lage ist, alle Völker zu Jünger zu machen. Mein letzter Punkt heute ist, dass treue Männer werden überwinden. Zweite Timotheus 2, Vers 3. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter Christi Jesu. Wenn du ein christliches Leben suchst, das ohne Schmerzen und ohne Anstrengung ist, dann seid ihr nicht realistisch. Paulus sagt in Epheser Kapitel 6, Vers 14. Steht nun, eure Lenden umgürtet. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, Vers 13, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Er liest Epheser 6, Vers 10 bis 18 sogar. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn, der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, Gewalten, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bösheit in den himmlischen Örtern. In diesem Leben herrscht ein geistlicher Kampf, und die einzige Antwort darauf ist das Evangelium. Und wir müssen Gottes Rüstung anziehen. Das sagt er uns in den nächsten Versen dann. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über all das ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist. Uns wird gesagt, dass wir aufstehen sollen. Wir sollen das Evangelium anziehen, das Wort Gottes als Schwert benutzen sollen. Der einzige Weg, wie wir bestehen können, ist, die volle Waffenrüstung Gottes anzuziehen. In 2. Timotheus 2 benutzt Paulus ein paar Analogien, um die Belohnung am Ende zu reden. Er sagt, ein Athlet bekommt keinen Preis, wenn er nicht gesetzmäßig gekämpft hat. Der Landwirt wird als Erster von seiner Ernte profitieren, aber nur am Ende der Zeit. Im Fall vom Sportler nach dem Spiel, im Fall vom Landwirt nach der Anbausaison. Das gleiche gilt für das christliche Leben. Unser Lohn kommt am Ende. Wir müssen vielleicht viel ertragen. Vielleicht müssen wir viel kämpfen. Aber am Ende erhalten wir einen großen Lohn. Ein letztes Wort an die Männer. Niemand von uns ist perfekt. Ich liebe diese Passage in Philipper Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Ich möchte, dass ihr dem zuhört und auf euch selbst anwendet. Ich hoffe, dass ihr auch auf alle anderen Sachen gehört habt und sie anwendet auf euch. Aber ich möchte jetzt besonders nochmal, dass ihr darauf hört. Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten liegt und mich ausschrecken nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Keiner von uns ist heute perfekt, aber wir sind aufgerufen, weiterzumachen. In Christus Jesus gibt es einen Ruf nach oben. Vielleicht habt ihr es in eurem Leben alles irgendwie vergeigt, habt große Fehler gemacht. Wenn ihr das getan habt, dann müsst ihr diese Dinge hinter euch lassen und weitermachen, jagen. Müsst vielleicht Dinge wieder klarstellen, zurückgehen und euch mit den Menschen versöhnen, die ihr verletzt habt. Aber wir sollen nicht in unseren vergangenen Sünden und Fehlern verweilen. Wir sollen sie benutzen als Beweis von Gottes Güte. Es gibt eine Gefahr in manchen Gruppen, die es sehr gut meinen, wo der gemeinsame Grund, um zusammenzukommen, ist, ein Fehler ist oder sogar vielleicht ein Sündenproblem. Der Ruf von Christen ist es, weiterzumachen, dem Ziel nachzujagen. Haben wir das Ziel vor Augen oder schauen wir auf die vergangenen Misserfolge, unsere Fehler? Erinnert euch an die Geschichte von dem Vater, der seiner Tochter sagte, sie soll einen Mann finden, der Gott hart hinterherläuft, der Gott nachjagt. Nach dem, was ich gehört habe, hat sie einen solchen Mann geheiratet. Das ist es, was ein Christ tun soll. Unsere Augen auf Jesus fixieren und ihm hinterherlaufen. Ich möchte euch alle ermutigen, was aber besonders die Männer. Wir haben heute viel zu den Männern geredet, aber allen, Christus nachzujagen und ihm treu zu folgen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können, dein Wort noch einmal betrachten können. Es ist nicht so, dass wir alles perfekt gemacht haben. Nein. Aber wir wissen, dass Jesus der ist, der perfekt ist. Wir wissen, dass Jesus der ist, auf den wir unsere Augen richten sollen. Und hilf uns, das zu tun. Und ihn zu suchen. Und ihn zu verherrlichen. In Christus Namen bete ich. Amen.